Super Bowl 60 ist in den Büchern. Wir reden drüber.
Bei Game Changes, Folge 93 und vorerst die letzte Folge dieser Saison, aber wir gehen raus mit dem Bang.
Hey, let's go.
Heute ist All About Super Bowl, wir reden drüber, wir reden hauptsächlich über Jakobs Woche, der die komplette Woche in San Fran unterwegs für euch war, hat schon ein bisschen was geteilt auf Social Media, hat sehr gut ausgesehen, ich freue mich, Details zu gehen.
Gerne.
Ja, und wir hatten euch ja eigentlich versprochen, dass wir einen Special Guest am Start haben. Dieser Special Guest war tatsächlich Kasim Edebali und der ist komplett tot. Er meinte, Jetlag hat ihn total erwischt, aber holen wir irgendwann nach.
Ja, du musst auch dazu sagen, also ich habe es ja jetzt zum ersten Mal erlebt, als Dad beim Super Bowl zu sein, wenn du Frau und Kinder alleine lässt für eine ganze Woche. Und du machst den Hampelmann vor der Kamera und bist in einer anderen Stadt am Essen ausprobieren, rumlaufen, Leute abdappen und sowas.
Ja, ja.
Sobald du zurück bist, wird die Skala wieder ausgeglichen.
So, absolut. Ich meine,
du bist auf Baby-Duty den Rest der Woche, Mann. That's it.
So schaut's aus, Mann. Ja, ja, genau.
Das heißt, aber
das Witzige ist, Leute, Jakob hat mich direkt erstmal angehauen gestern, so, boah, er hat geschwärmt von der Bay Area und San Francisco, wie geil es dort ist und wie gut es ihm gefallen hat. Und ja, erzähl mal, Mann, deine Woche, du bist dort, war Montag schon letzte Woche angekommen? Du hast ja echt
Sonntag.
Lange dort, ne?
Sonntag, okay. Sonntag, ja. Ich bin Sonntag angekommen, am Sonntag alles ready gemacht, eingerichtet, die Credentials haben wir noch nicht geholt, wir haben was gegessen, wir haben uns zum Abendessen getroffen mit Icke. Wir waren dann in einem Hotel ziemlich zentral an der Market Street direkt dran.
In der City, oder was?
Wir waren direkt in der City, weil wir sozusagen Laufdistanz zur Radio Row waren.
Ach, crazy.
Die Radio Row war im Moscone Center. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja.
Ist auch da direkt bei der Market Street, direkt downtown. Und das Einzige, was uns Siri gesagt wurde am ersten Tag beim Einchecken, hat er gemeint so, hey, ja, wenn ihr in die Richtung lauft, ist alles easy. Wenn ihr in die Richtung lauft, da ist Zombieland. So, und das hat sich auch so bewahrheitet tatsächlich. Ich bin direkt nach dem Auspacken und sowas, habe ich Laufschuhe noch geholt und bin einfach eine Runde laufen gegangen und natürlich zuallererst in diese Richtung gestartet, damit ich so sehen konnte, okay, wie schlimm ist es wirklich und sowas. Ist schon ziemlich nasty da in der Ecke.
Also schon hat sich, Alter. Ich weiß noch, dass halt vor Jahren, wo es noch nicht ganz so schlimm war, ey, ich habe meine Frau da irgendwie waren Date Night, wir waren sind zum Musical gegangen. Alter.
Ja.
Und es ist auch da unten in der Ecke. Alter, das ist schon crazy, Mann. Also, es ist halt schon homeless population überall, du hast diese Camps. Ja. Alter.
Ja, wobei ich da sagen muss, die Leute in der Stadt haben gesagt, zwei Sachen. Zum einen, die haben für den Super Bowl richtig aufgeräumt.
Und okay, sehr gut.
Zum anderen, der neue Bürgermeister hat anscheinend auch dafür gesorgt, dass alles an Zelten und sowas abgerissen wird. Also keine Zelte mehr draußen auf dem Bürgersteig und sowas.
Ja,
das heißt, es war schon nasty. Du kannst natürlich sehen, Drogen und Leute, die den so Fenty Lean machen und sowas und auch ein bisschen Exkrement auf dem Bürgersteig.
Ja, absolut, du siehst alles.
Aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich jetzt vergleiche mit L.A. war schlimmer. Also L.A., Skid Row und die ganze Ecke war schlimmer. Und ich will noch nicht vorweggreifen, aber ich muss auch sagen, San Francisco, die Highlights sind halt nochmal anders krass. Also wirklich, ich war in San Diego, ich war in L.A., jetzt San Francisco zum ersten Mal. Ist schon ein Grund, warum das die Ecke ist, wo die reichsten Leute der Welt leben.
Das war wirklich dein erstes Mal, dass du so die City erlebt hast?
Komplett erstes Mal, Mann. Komplett erstes Mal, ja.
Ach krass, okay, wusste ich auch nicht. Ja. Ja, okay, ja, dann ist schon geil.
Wir sind Sonntag da gelandet, abends noch mit Ike essen gewesen, Montag zur Radio Row Credentials holen, unsere Booth aufbauen, damit das Ganze steht und dann war der große Termin die Media Opening Night, die aber schon übel früh angefangen hat, weil du bist an der Westküste, das heißt alles ist 3 Stunden früher als normal, das heißt die hat schon angefangen um 5 oder sowas, das heißt wir waren glaube ich da ab 15.30 Uhr oder sowas. Haben da komplett gemacht. Und es war mein erstes Mal, ich meine, wir waren ja bei der Opening Night in der Vergangenheit mit den Jungs vom Hypehouse und sowas. Aber da haben wir ja wenig so wirklich journalistische Fragen stellen müssen. Ja, wir haben vielleicht ein paar Leute getroffen, ein bisschen Hallo gesagt und sowas, ein bisschen was vielleicht für den Stream gemacht. Aber diesmal war ich wirklich sozusagen der Point Man für alles, was dann von The Zone auf der Plattform landet. Und ja. Das heißt, ich musste richtig mit Mikrofon in dieses Getümmel da rein und vorne an den Booths so Fragen stellen und sowas, was
ja, ein bisschen Überwindung kostet. Wie kann man sich das vorstellen? So hinter den Kulissen, also du bist wirklich du mit dem Mic, du hast einen Kameramann, der dir folgt. Sind da
zwei
irgendwelche
Kameramänner?
Zwei sogar, okay. Ist da irgendwelche Directions, so hey, geh zu dem und dem Spieler, oder ist dir da einfach so ein bisschen Freiraum gelassen und du machst, was du denkst?
Also es ist recht frei. Natürlich haben die im Voraus so ein bisschen ihre Targets, die die hitten wollen. Die haben ein paar Fragen. Die haben Fragen, die sie für Social zum Beispiel benutzen wollen, wo die wissen, okay, wir brauchen einen Ton zu den und dem Thema, Super Bowl, Halftime Show. Das waren so die großen Sachen. Allgemein hast du immer so ein ernstes Camp an Fragen und so den Joke Social Media Stuff. Und ich habe dann mich einfach immer versucht, nach vorne zu kämpfen und dann ein bisschen die Vibes abgefühlt für ein paar Minuten, also um zu sehen, so wie der Spieler drauf ist, was für ein Mood ist der, worüber will der vielleicht reden, welche Fragen wurden schon gestellt, und dann musst du wirklich einfach versuchen, jemand anderem ins Wort zu fallen, um deine Frage irgendwie da rein zu platzieren. Also du musst dann, steht dann alle, weißt du, ich meine so, und dann,
schon aggressiv
sobald sein, der, ne? sobald der ja. Satz zu Ende ist, musst du, hey, Jalen, with the zone, can you... Und dann direkt deine Frage losschießen. Ja, Mann, es war am Anfang echt ein bisschen unangenehm. Aber ich habe tatsächlich an jeder Booth eine Frage gestellt, einmal drumherum, bei beiden Mannschaften. Krass. Und das heißt, die Kamerajungs waren happy und sowas. Die haben gemeint, in der Vergangenheit waren die Talents da ein bisschen zu schüchtern und sowas und haben sich nicht so das getraut. Weißt du, ja, ich meine, waren zu höflich, haben zu sehr abgewartet. Aber ich habe einfach gesagt, hey, ich bin hier, um ein bisschen wirklich diesen Job als Journalist zu lernen und ein bisschen wirklich Media Experience zu machen. Das heißt, ich habe dann einfach wirklich durchgezogen. Klar, kenne ich einige von den Patriot-Jungs. So, die haben mich auch erkannt, als ich die Fragen gestellt habe, natürlich und sowas. Das hat vielleicht ein bisschen geholfen.
Das hilft natürlich, ne?
Aber ich habe auch Mike McDonald eine Frage gestellt. Ich habe Rabel eine Frage gestellt. Einfach, wenn ich wirklich da den Job mache. Und abends im Hotel kam noch einer von den... der hat, glaube ich, bei NBC gearbeitet oder sowas zu mir und hat gemeint so, hey, Respekt, dass du das wirklich so auf Ground-Level gemacht hast, weil Spieler normalerweise so halt ihren Status nutzen, um diesen Schritt im Game zu überspringen. Ja, ja. Was ich auch verstehe, Digga, weil das danach...
Bock, an ist es schon, Abend, ist schon heavy,
das
ja.
ist schon ein Grind, Bro, das ist ein Grind. Bist du nach dem Hotel müde, weißt du, ich meine, so, du hast dich durchgeboxt und so. Aber es war cool, ich habe echt viel gelernt davon. Auch
erzähl mal kurz.
Im Kopf deine Fragen ready haben musst. Du musst die wirklich ready haben und dann abrufen können. Wenn du
sie klar. Irgendein Highlight von den Antworten, Bro, oder die Fragen, die du gestellt hast?
Ja, Mann. Einige Momente, also ich, das ist immer eine Schade, da sind so viele coole Momente dabei, aber am Ende wird es ja alles runtergeschnitten und sowas, und ich weiß gar nicht, die Hälfte davon wird wahrscheinlich nie benutzt werden. Die sitzt irgendwo auf den The Zone Hard Drives und sowas, und wir sehen die nie wieder, aber ich habe Coach McDonald gefragt, wo diese Passion für Football bei ihm herkommt, ja, weil er ist ja schon einer von diesen Football-Psychos. Und er hat darüber geredet, dass wenn du sobald er angefangen hat zu coachen und du dann mit Spielern arbeitest und du lernst sie besser kennen und auf einmal hast du einen Spieler, der heute was kann, was er gestern nicht konnte. Weil dein Coaching wirklich gegriffen hat. Du siehst ihn im Spiel Plays machen, die er davor nicht gemacht hätte und sowas. Dieses Development zu sehen, hat darüber gesprochen, was das ihn eben richtig mitgerissen hat. Und du hast wirklich gespürt, weißt du, man, wie er so darüber redet, dass das dieses Feuer in ihm gezündet hat. Ähnlich Rabel habe ich eine Frage gestellt, ging es mehr darum, also was bedeutet, was er den Jungs mitgegeben hat bei den Patriots, weil er ja als Spieler schon mal in derselben Situation war, und ich glaube, seine Persönlichkeit hast du da richtig gefühlt, du merkst richtig, der ist ein Lockerroom-Guy, also der ist einer von den Jungs, Digga, das ist ehemaliger Spieler. Klar, muss der Headcoach sein und da wird viel von oben geredet, aber er hat gesagt, so, hey, du musst einfach nur du selber sein, verlass dich auf deine Preparation, diese Geschichte. Und noch ein Moment mit Ernest, Jones, Ernest Jones, hat darüber geredet, dass sein Vater vor kurzem gestorben ist und dass er sozusagen das Spiel ihm widmet und seine Erinnerung. Allgemein, wie viele von den Jungs über ihre Väter geredet haben. Ja, ich hab die meisten gefragt, wer ist dein Held? Wer ist dein Held oder jemand, der sich positiv auf deiner Journey beeinflusst hat? Und das war funny, weil da beim Super Bowl haben alle von ihrem Vater geredet und wie ihr Vater das ihm vorgelebt hat. Früh aufstehen, zur Arbeit gehen, durchziehen, zu seinem Wort stehen, diese ganzen Werte. Auf der anderen Seite, bei den NFL Honors habe ich gefragt, wer ist dein persönlicher MVP? Und da haben alle gesagt, meine Mom. Das heißt, ich glaube, diese Balance, Bro, Eltern sind extrem wichtig, Bro. Wenn du Kids hast, die nehmen so viel mit davon. Und auch wenn sie es vielleicht im Moment als kleine Kinder und sowas nicht appreciaten und du hast die Tobsuchtsanfälle und die schweren Zeiten und dies, das als Teenager, wenn die erstmal erwachsen sind, merken die irgendwann, wie viel von den Werten du ihnen vorgelebt hast und dass sie auch so eine Person sein wollen. Das ist ein Riesending, wenn du in deinem Leben so einen Kompass hast, so einen Nordstern, an dem du dich orientieren kannst. Auch wenn du mal ein bisschen ab bist von der Kurve, dann weißt du zumindest, wo du dich hin orientierst, wenn du wieder on track kommen willst. Und das war für mich ziemlich so beeindruckend mitzunehmen.
Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, das ist emotional, Mann. Das macht mich emotional, wenn ich dran denke, so was ist mein Held für mich und was meine Eltern für mich auf meiner Journey bedeutet haben. Also ich fühle das auf jeden Fall. Krass.
Ja, Mann, dann Dienstag war ein bisschen weniger zu tun. Wir waren bei der Media Availability von den Patriots morgen.
Okay.
Und du musst dazu sagen,
erzähl mal.
Du musst dazu sagen, alle Super Bowl Events sind in San Francisco. Der Super Bowl ist in San Francisco, aber das Spiel ist in Santa Clara, was eine gute Stunde Autofahrt ohne Traffic ist.
Wie genau? Das ist nämlich das Ding. Leute denken, okay, das sind die San Francisco 49ers, nee, die Facilities in Santa Clara, was bestimmt 80 Kilometer südlich ist. Alter, es ist ein gutes Stück.
Also wir waren im Tesla auf der Überholspur und der Typ ist geheizt den ganzen Weg durch und es hat trotzdem eine Stunde gebraucht einfach. Mm. Also das ist schon ein richtig langer Drive. Nicht der hässlichste Drive. Also du fährst da am Bay, du hast auf einer Seite das Bay, auf einer Seite das Bay, auf der anderen Seite so ein bisschen die grünen Hügel und sowas. Das ist ganz geil, aber wir sind eine Stunde runtergegurkt, um bei der Media Availability zu sein. Und dann waren da, Head Coach hat gesprochen und 10 Spieler waren available. Es war aber wieder so ein bisschen so eigentlich dasselbe Spiel wie die Nacht davor. Das heißt, da haben wir auch ein paar Fragen gestellt, aber das war ein bisschen eigentlich ein Fall ins Griff ins Klo. Ja, da kam nicht viel Verwertbares dabei raus. Und dann sind wir dann wieder zurückgefahren.
Hast du dein Boy Mike Hollins fürs Mike bekommen?
Bro, ich habe ihn gesucht das ganze Wochenende. Ich habe ihn nicht einmal, gekriegt, Bro.
Aber ganz kurz über ihn, er hat sich auch nochmal eine gute Extension erspielt. Der Junge ist ein Baller, Mann. Der Junge ist real. Ich wusste nicht, wie big er ist als Receiver, Alter. Der seine seine Statur, Mann. Er ist krass. Er ist echt gut, Mann.
Das ist mal geil, Bro. Habe ich noch mehr dazu, wenn wir zum Donnerstag kommen. Aber was haben wir den Rest vom Dienstag gemacht, Jo? Ich erinnere mich gar nicht mehr an diese Woche.
So ja, aber wann hast du so ein bisschen die City erkundet und alles?
Es war tatsächlich erst am Samstag. Ich glaube, wir sind am Dienstagabend nochmal irgendwie essen gewesen oder sowas. Wir haben noch irgendwas gemacht am zweiten. Na, Pro Bowl war am Dienstag.
Ich habe das komplett verpasst. Die ganze Woche, ich war ein bisschen Social Media offline, ein bisschen Pause gemacht. Ja. Ich habe alles verpasst.
Bro, pass auf. Am Montag war das noch, das habe ich jetzt komplett die Reihenfolge vergessen. Am Montag waren wir nämlich direkt nach dem Credentials abholen beim Pro Bowl Open Practice. Und da die Jungs interviewt. Das war lustig, weil die Jungs, die im Pro Bowl sind, deren Season ist ja eigentlich schon vorbei. Das heißt, da haben wir so Social Media Quatsch gemacht und sowas. Ja. Das war ganz lustig. Dein Boy Aziz und die ganzen Texans-Jungs.
Yes,
die haben die ganze eine Hälfte von der Defense gestellt im Pro Bowl. Das shit was funny as hell, Bro.
Das war echt so, ne? Die hatten 5 Jungs, glaube ich.
Die ganze rechte Seite von der AFC Defense war einfach Houston Texans. Die waren turned up, Mann. Die hatten Spaß auf jeden Fall. Das war echt nice. Das war lustig. Pro Bowl war, davor habe ich mich noch mit, da waren so ein paar deutsche Flag-Hits am Start und österreichische Flag-Hits am Start. Hast du vielleicht den Clip gesehen, wie der kleine Österreicher hier mich down to the wire, also böse Zungen sagen, hat gewonnen. Ich sag, vielleicht war es ein Thai, aber boah, scheißegal.
Was habt ihr gemacht? 101?
Nein, 40-Yard-Dash. Ich habe 40-Yard-Dash Massenstart.
Ach so.
Die kompletten deutschen Kids und österreichischen Kids gegen mich. An der Experience.
Ja.
Und ich bin halt, ich bin gut.
Wie viel hast du gegeben?
Du musst dazu sagen. Ich habe schon versucht rauszuholen, was ging mit meinen Gegebenheiten. Also nicht warm, skinny Jeans an. Ich hatte die Alexander McQueens an den Füßen und sowas. Das heißt, ich hatte jetzt nicht die besten Gegebenheiten. Aber ich habe nach dem Start so 3 Schritte Full Speed, 4, 5 Schritte Full Speed oder sowas, habe ich halt mich so gut vor der Crowd gefühlt. Weißt du, ich meine, habe ich gedacht, okay, easy, ich ziehe es durch und mache meine. Ich habe schon überlegt, wie celebrate ich dann in der Endzone und sowas, mache mich ein bisschen lustig über die Kids. Und dann auf den letzten Schritten sehe ich so aus meinem Augenwinkel so ein kleines Kind anziehen, Digga. Und der hat mich wirklich Step to Step, glaube ich, gehawkt.
Boah,
am Ende.
Flitzer, Mann. Nice.
Ja, war cool. Shoutout an Moses aus Österreich. Aus dem Junge kann man noch was werden. Ja, der hat ordentlich Gas gegeben. Aber das war cool. Ich habe mit den Kids kurz gechillt und dann beim Pro Bowl haben wir auch rumgefilmt, Leute interviewt und sowas. Da jetzt die Diskussion. Du hast es ja gar nicht mitgekriegt, aber mm-mm. Pro Bowl in derselben Stadt wie der Super Bowl. Dein Bauchgefühl.
Ich meine, macht Sinn, oder nicht? Dass halt alles da ist, dann weil viele von den Jungs sind so oder so dann irgendwie noch eingespannt beim Super Bowl mit Appearances und alles. Also für die macht es, glaube ich, vom logistischen Standpunkt macht es, glaube ich, Sinn. Aber ich weiß
das,
nicht.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich dachte so, okay, Pro Bowl in derselben Stadt wie der Super Bowl, klingt eigentlich logisch, ja. Pro Bowl während der Super Bowl Woche, also als Dienstagsevent, um diese Woche irgendwie abzurunden oder sowas, okay, kann ich mir auch vorstellen, aber ich habe dann tatsächlich mit ein paar von den Equipment-Jungs geredet. Die Equipment-Crew von den Raiders macht nämlich den Pro Bowl jetzt schon zum irgendwie 3. Mal oder sowas und die haben gemeint, hey, sie glauben, das ist vielleicht nicht ganz so eine gute Idee, weil der Pro Bowl-Mark war diesmal in so einer Nebenhalle von der NFL Experience. Das heißt, da waren vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Fans oder sowas drin, maximal, vielleicht weniger.
Ja. Also, ja, aber wie so groß Spektakel ist denn der Pro Bowl normalerweise?
Ich habe ihn in Vegas erlebt. Und in Vegas muss ich sagen, das Stadion war schon ziemlich voll. Also voll, also das war zumindest das untere Level war komplett voll und dann die oberen Levels vielleicht ein bisschen weniger besetzt und sowas. Aber das war schon ein bisschen, glaube ich, eine Experience, wo auf jeden Fall Tickets verkauft wurden. Weil ich denke halt, und das war der Argument, wenn du den Pro Bowl wo hast, wo Leute sowieso hinreisen, Vegas, keine Ahnung, von mir aus Tampa oder Orlando oder sowas und Hawaii, ist ja sowieso ein Urlaubsziel, da sagen die Leute vielleicht, hey, oh, schau mal, wir wollen zu Disney gehen oder sowas. Ah, der Pro Bowl ist da in der Zeit, dann ziehen wir noch ein Ticket für den Pro Bowl. Wenn du jetzt aber den Pro Bowl in derselben Stadt wie den Super Bowl machst, Bro, die Hotelpreise und Flugpreise und sowas, das ist ja alles ausgebucht für die Super Bowl-Zeit.
Yeah,
so,
yeah.
Und das heißt, du kriegst dann nur die Leute, die sowieso schon zum Super Bowl gehen und wenn du sowieso schon das ganze Geld für den Super Bowl ausballerst, dann sagst du vielleicht, okay, boah, den Pro Bowl, den spare ich mir oder sowas. Weißt du, ich meine, also ich glaube...
Ja, sehe ich, ja.
Ich glaube, es war vielleicht ein Experiment. Die NFL wird besser wissen, wie das am Ende von den Nummern her und von den Zahlen bei denen auf dem Statsheet aussehen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du sagst, hey, der Pro Bowl rotiert zwischen Vegas und Hawaii oder sowas, dass du da ein bisschen mehr Buy-in kriegst von den Leuten und auch von den Spielern. Weil das war ein Manko von vielen Spielern. Das ist okay, jetzt nach San Francisco kommen, nur um irgendwie da den Pro Bowl zu machen für 2 Tage. Die haben anscheinend keine Quarterbacks gehabt bis am Tag vor dem Spiel. Also bei dem Open Practice, da waren tatsächlich, glaube ich, da war Shadur da auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren, glaube ich, 2 Quarterbacks da. Am Spiel war dann mehr.
Woran lag das, dass die Quarterbacks nicht gekommen sind?
Kein Bock.
Krass, Mann.
Kein Bock. Ja.
Ich meine, im Endeffekt, deshalb war ja Shadur dabei. Weil halt jeder davor, ich meine, ich glaube, er war wirklich auf der AFC-Seite einer, der war wahrscheinlich der letzte Pick. Und er war halt derjenige, der Ja gesagt hat.
Ja,
Es ist schon crazy.
Was ich aber auch viele Jungs Nein gesagt haben.
In der Vergangenheit zum Beispiel, was auch zu dem Punkt zählt, als der Pro Bowl in Orlando war, habe ich gehört, das war eine mega Experience, eine mega Woche, wo die Spieler wirklich, oder auch die Familien der Spieler, zum Beispiel, die haben für 2 Tage kompletten Disney World Park ausgekauft und nur die Familien durften den benutzen. wenn du in so einer City bist, wo der Super Bowl stattfindet, kannst du sowas natürlich nicht machen. Die City ist komplett überfüllt, weißt du? Also was wirklich haben die diesen Familien oder den Spielern geboten, was so einmalig für die war in dem Augenblick, weißt du? Also das kann ich auf jeden Fall sehen, dass es nicht ganz so besonderes Ereignis ist für die Spieler auch und die Familien.
Ja, ja, Bro, das war ohne Witz. Das war einfach NFL Experience. Das war die NFL Experience, eine Nebenhalle, da wurde ein Footballfeld hingelegt, ein paar so Metallbleachers drumherum und das war der Pro Bowl. Und ja, da finde ich, okay, das ist nicht ganz genug. Also ich glaube, du musst eben die Fan-Experience und die Spieler-Experience irgendwie auf den Nenner bringen. Ich finde, das Flag-Football-Game an sich hat gebockt dieses Jahr. Also die ganzen Kids, und das ist eigentlich die Target-Audience, so das sind Kids, die auch Flag-Football spielen. Die hatten die ganzen Ranks voll mit den Flag-Football-Kids, die die verschiedenen Länder repräsentiert haben, weil das Flag-Football-World-Finale oder sowas auch da. Das heißt, es waren Flag-Kids aus China, aus Mexiko, Frankreich, all over the world. Und die sind natürlich ausgerastet, als irgendwie Jamar Chase einen Backflip gemacht hat und One-Hand-Interception und sowas. So, das ist, glaube ich, wo der Pro Bowl drauf hinzielen muss. Ja, das ist nicht mehr der eingesessene Football-Fan, der Kontakt und Gewalt will. Ja gut, für den ist der Pro Bowl nix. Aber ich glaube, so die Kids, die auf TikTok den ganzen Jungs folgen, ich glaube, für die wäre das was eher.
Nee, absolut. Ja. Und ich meine, das bringt natürlich auch mehr Eyeballs, so junge Eyeballs auf den Sport und die dann vielleicht das für sich selber entdecken. So. Also ich finde es auf jeden Fall gut. So die letzten Jahre, so diesen Flag Football, seitdem ich auch im Flag Football Coach bin, ich finde es sehr geil, einfach so in den Football reinzukommen. Ey, ich sag's, wie es ist, das ist echt nice. Also da bin ich bei dir. Aber ja, musst vielleicht schon ein bisschen mehr ein Event draus machen. Also was Besonderes. Es ist ja was Besonderes.
Machst du was Besonderes, ja. Machst du was Besonderes. So, das hat sich ein bisschen mehr als so eine Seitenshow angefühlt.
Ja,
das ist, glaube ich, schade.
Ja, voll das. Okay,
dann weiter. Wow, Mittwoch. Ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag waren wir auf der Radio Row. Das heißt, Mittwoch, wir haben dann, ich kam morgens an, haben mich hingesetzt.
Ja, mach mal kurz für Leute, die nicht wissen, was die Radio Row ist.
Okay, Radio Row ist ein großes Convention Center bei der NFL in der Super Bowl Woche, wo die ganzen verschiedenen Medienfirmen, die über den Sport berichten, sich Stände mieten und dann große Spektakel mit Lichtern und alles Mögliche aufbauen. Und alle Menschen, die in der Branche tätig sind, von Medienpersonalities zu ehemaligen Spielern, aktive Spieler, Coaches, ehemalige Coaches, kommen dann in dieser Radio Row vorbei, haben verschiedene Termine und stoppen bei diesen Ständen, um Interviews zu geben, Aktivierungen etc. Also es ist einfach ein riesiges Meetup und Contentfest und da hatten wir einen Stand für The Zone. Wir hatten einen Haufen Jungs gebucht, einen Haufen Jungs sind aber auch einfach immer bei unserem Stand vorbeigelaufen und haben irgendwie einfach kurz gesagt, so hey, ja, ich komme am Ende von meiner Tour kurz vorbei, setz mich hin. Und ich und Rachel Bonetta, die ist...
Shoutout an sie. Sie ist krass, wer ist sie? Sie hat echt einen guten Job gemacht.
Ja, sie ist ein Comedian, hauptberuflich und Writer aus LA. Okay. Aber sie hat viel für NFL Network gearbeitet. Okay. Also sie ist so in dieser Clique aus Cynthia Freeland und wir haben die auch interviewt, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein. Diese ganzen NFL Network, die NFL Network Crew. Das sind ja einige Damen da dabei, die sind glaube ich so ein bisschen Besties und leben alle in LA und sowas, kennen sich. Und ja, Mann, die hat mir da, die war sozusagen das professionelle Element, die hat das bisschen, hat viel Erfahrung darin, solche Gigs zu machen und sowas. Und wir haben da einfach auf der Couch uns hingesetzt und Leute wurden zu uns geschickt und wir haben mit denen gesprochen für 10, 15 Minuten. Nice. Und das ging aber wie am Fließband. Also sobald der erste Gast angefangen hat, irgendwie um 9.30 Uhr, im 15-Minuten-Takt sind die Leute dann da durchrotiert.
Digga, ist aber auch anstrengend, oder?
Ja, also es ist intens. Ich habe am Anfang so, weil unser Podcast ist ja ein ganz anderes Format, wenn wir hier Leute haben, du hast ja viel mehr Zeit. Weißt du, das heißt, ich habe mich wirklich vorbereitet mit irgendwie Fragen. Ich stelle eine Frage dazu, Background, dies, das. Am Ende des Tages, du hast so wenig Zeit, du musst einfach kurz ein paar Softball am Anfang launchen und dann irgendwie was raushören, was diese Person wirklich interessiert und dann darauf hämmern und darüber mehr Fragen stellen, weil du kannst also kein strukturiertes wirklich Interview oder sowas aufbauen.
Ja, klar.
Highlights, die haben einfach Henry Cejudo gehabt, Triple C, also UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen, Goldmedaille bei Olympia geholt. Yeah. Keiner von den Leuten, die da mit mir saßen, haben überhaupt gewusst, wer das ist oder warum der so krass ist.
Crazy.
Gaethje war am zweiten
Tag. Gaethje war mein Highlight. Vor allem, der hat erst gefightet vor einer Woche.
Yeah, exactly, bro. Aber auch die auch wieder so, yeah, we have a Justin Gaethje here. So, bro, chill out. Vaughn Miller kam vorbei, hat über seine Bio-Hühnchenfarmer.
Der hat eine Bio-Hühnchenfarm. Wo ist das?
Lebt in Texas, in Dallas.
Ach, ist er auch hier in Dallas? Okay, ja, ja, der ist ja aus Dallas, Texas.
Ja, ja. Ja. Der hat, das heißt, der war da, hat Werbung gemacht für greenerpastureschicken.com. Get your chicken at greenerpastureschicken.com, straight from the farm to your door. wir hatten James Winston war kurz da.
Okay.
Mit einem Businesspartner, die haben irgendwie ein Venture Capital Investing sprechen wollen. Aber der Typ ist halt einfach so eine Rampensau, weißt du, meine, sobald der da sich hingesetzt hat, man, der war ein laufendes Highlight Reel, Bro. Also einige Jungs, ich will gerade, wer noch da war, Bro, Brian Hoyer, Lonnie
Bryson. Da, das hab ich gesehen. Bisschen auf Deutsch, er kann schon ordentlich Deutsch reden.
Ja, der war
ich, mehr ich da, weiß, dass er deutsche denkt. Wurzeln hat, aber ich wusste nicht, dass er, da geht schon ein bisschen was.
Ja, geht ein bisschen was, ey. Ich war auch surprised, weil der hat damals mit Duolingo angefangen, irgendwie während Corona und sowas und sich dann um seine Staatsbürgerschaft gekümmert und so. Aber jetzt ist er, glaube ich, echt in diesem Deutschland-Film ein bisschen drin, dass er sich damit befasst. Ja, das waren lange Tage, Bro. Lange Tage, ja, anstrengend. Am Donnerstag bin ich direkt von da mittags weggezischt. Ich habe so ein Panel gemacht, wo ich über so Public Speaking geredet habe ein bisschen und dann ging es direkt zu den NFL Honors, wo wir am roten Carpet waren.
Ja, da habe ich gar nichts gesehen. Erzähl. Hast du jemanden bekommen?
Ja. Also wie gesagt, also weil ich die Jungs halt kenne, Kendrick Bourne war kurz da.
Mit all yellow, und er hat einen komplett gelben Suit an.
Mustard, man. Mustard.
Was hattest du an? Erzähl mal.
Ich hatte so einen schwarzen Anzug, ich hatte so ein dunkles Tanktop mit so einer Kette und sowas.
Sah passabel.
Schwarze Sonnenbrille, sah passabel aus. Genau, und Aziz und sowas, also die ganzen Jungs sind einfach wieder vorbeigekommen, eigentlich, die wir schon so hatten.
Okay.
Ich überlege, ob da irgendwas Besonderes dabei, nee. Aber wir haben die auch ewig lang und dann ist halt auch lustig, weil dann die ganzen Medienleute, die haben dann so Media Workrooms, wo die dann hingehen, während das eigentliche Event läuft und sowas.
Okay.
Und ja, wir saßen dann da so zu dritt, also ich mit meinen zwei Kameras, wir waren so übel im Arsch. Wir haben so noch so ein Wasser getrunken und so ein Sandwich gegessen, was die da im Media Room rumlag und dann sind wir ins Uber gedippt und raus.
Also mit Party war nichts, ne? Weil du hast ja während der Super Bowl Woche ist ja jeden Tag eine andere Party. Medienpartys und alles, aber du warst im Arsch.
An dem Abend war, glaube ich, die PA-Party.
Mhm.
Und
die sind mal ganz Philipp cool.
Philipp und ich lagen schon im Bett. Und dann haben wir gesagt so, hey, schau mal, wir stehen auf der Liste. Das ist kostenlos. Da hat so der Schwabe, hat dann gekickt. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt dahin und wir tun zumindest...
Hey, if it's free, it's me. Come on.
Exactly. kurz Gesicht zeigen. Ja. Aber nee, wir sind dahin. Und das war tatsächlich froh, dass ich das gemacht habe, weil die PA hat diesmal das Asian American Museum komplett ausgemietet. Das heißt, auf dem Erdgeschoss war so ein bisschen Barstimmung und überall so coole Kunst und sowas. Und dann ging es so große Treppen in der Mitte hoch. Oben war so ein Dancefloor. Wir waren da vielleicht eineinhalb Stunden oder sowas. Ich habe hauptsächlich mit einfach Jungs gelabert, Keith Smith getroffen, einer von meinen Football-Kollegen. Ein bisschen über Real Estate und sowas geredet. Brandon Copeland, auch nochmal ein NFL-Guy, der sich viel mit Geld auskennt. Wie jedes Jahr habe ich Chase Winovich getroffen für 10 Sekunden. Das ist so, ich weiß nicht, ich sehe den Typ einmal im Jahr und es ist immer irgendwie ein komischer Mann. Beim einmal hat er mir so ein Kristall in die Hand gedrückt und sowas. Diesmal haben wir es auf so einer Brücke in diesem Museum random in so einem Seitengast getroffen. Hat mir von seinem nächsten Business Ventures erzählt und sowas.
Er ist auch ein Charakter. Bei unserem Pack-Event, bei unserer Conference getroffen. Und der
kennst ihn auch.
Ja, ne? Ja klar. Ich war für drei Tage, nee, das Event war 5 Tage lang. Also ich war um einige Tage um ihn rum. Also er ist auf jeden Fall ein Charakter, sagen wir es so.
Ja, der denkt outside of the box. Ja. Das ist das Mindeste, was du sagen kannst über Chase. Guter Mann, Mann. Ja, Mann. Und dann bei der PA-Party da, also als Mann darfst du da, glaube ich, nicht bis zur letzten Minute bleiben, weil umso länger du bleibst, umso mehr verschiebt sich das Ratio zu angetrunkenen, mediaprofessionellen Singles und irgendwann so um 11 haben wir gesagt, so Bro, we gotta go.
Gefährlich, wir müssen hier raus.
Wir müssen hier raus. So. Wir sind zurück zum Hotel, nächster Tag wieder durchgearbeitet. Am Freitagabend, das war auch noch geil, am Freitagabend haben die mich zu einem Dreh geschickt an der Wasserfront. San Francisco liegt direkt am Wasser, das ist eigentlich eine Hafenstadt. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, for some reason.
Bay? The Bay?
Mark, bitte. Okay, ich weiß nicht warum, aber ich hab nicht überlegt, dass San Francisco wahrscheinlich
ein Hafen ist. Pier 39? Ist haben sie dich zum Pier 39 geschickt?
Da haben sich tatsächlich so die Deutschen...
Die Touristenattraktion dort.
Ja, da hatte die NFL Deutschland ein German Fan Meetup organisiert, okay, nice, an dem Abend. Genau, ja. Da sind wir später hin. Aber davor waren wir bei der Hog Island Oyster Company, Seafood-Restaurant, und wir haben ein San Francisco traditionelles Gericht gekocht, das heißt Chiopino, und es war so geil, Bro, ich werde auf jeden Fall lernen, wie man das kocht.
Sag mir nichts.
Sag dir nichts, ist auch oldschool. Hier ist die Story. Die Fischer früher in der Gegend, italienische Immigranten von überall, waren fischen den ganzen Tag, abends sortierst du den Fang, du tust, was du verkaufen kannst, was Gutes zur Seite legen. Und was du nicht verkaufen kannst, irgendwelche Muscheln, Clams, alles mögliche Kleinvieh, Krimskrams, was du gefangen hast, haben die Jungs in den Topf gepackt und gekocht. Und ein bisschen Butter, Knoblauch, Zwiebel, Tomate dazu, fertig. Und so ist dieses Gericht entstanden, Chiopino, everybody's chipping in, daher kam das anscheinend. Und boah, das ist einfach so ein, waren Muscheln drin, Shrimp, Crab-Stücke und sowas, Tomate, Knoblauchbutter, das hat er gekocht, uns auf den Teller mit so einem Stück Brot da dazu. Alter, war das krass, Bro. Das hat richtig geslappt, Bro. Und dann haben die uns auch noch ewig, die haben Austern ohne Ende gebracht. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Austern gegessen. Isst du Austern?
Nee, Mann, das ist gar nicht meins.
Okay, gegrillt die Konsistenz, zumindest?
Alter, ekelhaft. No.
Auch nicht gegrillt?
Ich kann es nicht.
Bro, ich check, dass man so diese rohen Austern, das ist schon, da muss man wirklich reinspringen, also, da musst du wirklich all in gehen, aber.
Bis jetzt nur roh probiert. Ich habe gegrillt, hatte ich wahrscheinlich noch gar nicht.
Okay. Wenn du nochmal im Bay bist, hol dir deren gegrillten Austern, Mann, weil, die haben tatsächlich geschmeckt wie, wenn ich es beschreiben müsste, Wagyu.
Okay.
Also ohne Witz. Also genau der Geschmack und die Consistency von so japanischem Wagyu-Squares oder sowas, die du kriegst.
Ja.
Weil die haben die außen einfach, glaube ich, aufgemacht und auch Knoblauch und Butter rein und dann auf den Grill in so Feuer geröstet oder sowas. Und das war ganz gut, Mann.
Und es ging auf... Kann man machen,
und
ne?
Es ging auf deren Geschäftskarte, Mark.
Ja, da hast du recht, ey. Okay, geil. Okay, das war Freitag, ne? Ganz kurz, wo wir hier am Hafen sind, muss ich ganz kurz dich fragen, ob du das gesehen hast. Hast du Alcatraz gesehen?
Ja.
Alter, ich habe online gesehen, Florian Ambrosio, ist die Distanz geschwommen. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Da ist so eine Challenge, also Escape from Alcatraz, und er war im kompletten, hier in seinem Neon-Prämanzug, ist drüben, Alter, ist die Distanz geschwommen. Das sind ein paar Kilometer, Mann. Und die Bay, also ist kaltes Wasser, das ist shark-infested, das ist alles. Ganz ehrlich, muss ich einfach mal an dir schicken. Shoutout an ihn. Das war crazy, als ich das gesehen habe online. Crazy. Also du hast so ein bisschen die Distanz gesehen, wie weit das ist.
Ja. Also das ist, glaube ich, das Erste, was du überlegst, wenn du das siehst. So, okay, könnte ich das schwimmen? Yeah. Und so allein von Augenmaß, so die reine Distanz schon, aber dann guckst du die Wellen an, und du siehst, da ist eine harte seitliche Strömung.
Hundertprozentig.
Direkt nach diesem Bay. So, okay, dann ist das Erste. Und dann ist das Andere, dass du überlegst, so die größten weißen Haie der Welt leben einfach an der Westküste von Amerika. Und klar werden die immer größer, umso mehr du, glaube ich, so Nordcali gehst und sowas. Aber da in San Francisco kamen die auch, die großen männlichen Bull Sharks und sowas.
Ich habe schon mal die Tour gemacht, die Alcatraz-Tour, bin mit dem Boot drüber. Ey, du bist schon ein bisschen unterwegs. Du bist ein paar, bestimmt eine Viertelstunde unterwegs mit dem Boot. Und das zu schwimmen,
ist wild.
No thank you. Aber crazy, dass er das gemacht hat und durchgezogen hat. Fand ich sehr krass. Man.
Ja, auf jeden Fall Respekt. Wo wir bei so Gesundheit sind, an dem Freitag war auch noch ein sehr, sehr cooles Event. Mac Hollins, seine Frau, hat mit allen möglichen Brands ein Ding gemacht, wie eine Day Party, aber komplett ohne Alkohol. Die hatten alkoholfreie Bier als Sponsor, alkoholfreie Cocktails, die hatten alkoholfreien Alkohol, also die haben so alkoholfreien Rum, alkoholfreien Wodka und sowas, haben so alkoholfreie Mocktails gemacht damit. Sehr dope in so einem, gibt's in so einem Art Space, die hatten einen Frequency Room, wo du so reingehen kannst und dann würdest du von so Frequencies bestrahlt, dass du so relaxed hast auf einmal. Es gab ein Ear Piercing Sitz, also konntest du dich einfach kurz ein paar Piercings stechen lassen
hast in der Party. Zeig mal.
Ich habe mich tatsächlich in die Schlange gestellt, aber da war die Party schon vorbei. Man, natürlich hatten die so eine Coffee-Station, wo ein Café aus San Fran war da, hat so alles mögliche Cappuccinos gemacht, Cake Pops, verschiedene Essensstände und sowas. Und Live-DJ-Set von House-DJs haben gespielt.
Okay.
Live-Performance von Black. Sagt er was?
Sag mir nichts.
Leute, sein Six, also der hat so diese 6 LAC, das ist so ein R&B-Artist.
Okay.
Der und seine Frau haben performt, man. Also high Vibes auf jeden Fall, so Mitte vom Tag, wo ich sagen muss, hey, das war so ein Experience, die ich noch nie hatte, weil normalerweise hast du in dieser Super Bowl-Woche natürlich die Standard-Sauf- und Alkohol-Geschichten und sowas. Aber ich glaube, sowas ist so ein bisschen, wo der Trend, glaube ich, hingeht, weil viele Leute, so Gen Z, die fühlen nicht mehr diesen Trinkfilm, ja, dieses Saufen, aber du wirst ja trotzdem in coolen Spaces sein und Leute treffen und sowas.
Krass.
Das war dope.
Also seine Frau ist auch ähnlich wie er auf diesem holistic, alternative Lifestyle ein bisschen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch da direkt wieder mit den Trainern connected und sowas. Und also wenn jetzt hier nochmal angegriffen wird dieses Jahr, dann hole ich mir, glaube ich, das.
Was, wenn?
Das McCollins Playbook. Ja. Also,
es ist schon geschrieben.
Ist schon in the work, man. Es steht schon geschrieben, ne? Ja. Nee, aber ich warte halt noch gerade auf den Tag, um wirklich loszulegen. Aber anyway, das war das. Samstag, frei, Off-Day. Ich habe einen Termin gehabt beim State Capitol. Da gab es ein Sports Diplomacy Panel, wo ich so meinen Senf dazugeben konnte, wie du mit Sport die Welt verändern kannst. Und da waren so Diplomaten da, mit da habe ich so ein paar gute Kontakte machen können danach. Weil die waren vom deutschen Konsulat, waren Leute da und vom kolumbianischen Konsulat und sowas. Und das sind, glaube ich, beides so Spots, wo es gut ist, wenn du da jemand kennst.
Ganz kurz. Okay, wer hat denn diese ganze Woche für dich durchgeplant?
Bro, das ist alles. Also die Pflichttermine für mich waren die Sachen über The Zone.
Ja.
Also das war, und da ist tatsächlich Jenny der Chef, also die ist zuständig dafür, für alles Game Pass related. Und dann die ganzen drumherum Dinge habe ich halt selber organisiert gehabt. Das waren so Sachen, die so irgendwie zu mir gefunden haben. Das eine Panel war von meinem Public Speaking Coach, das Event. Das Jennys Event, die hat irgendwie am Tag vorher getroffen, hat die mir da die Gästeliste dafür geschickt und dann dieses politische Ding, das kam über die Player-Personnel-Leute von den Texans.
Ach, krass.
Also die haben meinen Namen da erwähnt und dann haben die mich angeschrieben. Genau, der Isaac Alarcón war auch da. Das ist der mexikanische IPP-Player der beiden 49ers. Fertig war. Das war ganz cool, einfach wegen diesem Konsulatsnummer, weil das auch für dich mal noch, wenn du für deine Jungs irgendwie diese deutschen Dokumente am Organisieren bist, sag Bescheid, weil es ist immer ultra schwer, hier in den USA einen Termin zu bekommen bei den Passstationen. Also es gibt hier in den USA irgendwie, es gibt in Atlanta eine, in Washington DC und halt in San Fran. Und diese Termine sind immer schon für die nächsten zwei Monate oder drei Monate ausgebucht oder sowas. Yeah. Und die haben halt gesagt, yeah, so, hey, wenn du mal Termin brauchst, dann meldet euch, hier ist meine Karte. So diesen.
Okay, geil.
Ich hab so, thank you, yes, networking.
Weil im Augenblick haben meine Kids die deutsche Staatsbürgerschaft noch nicht. Also, aber die müssen auf jeden Fall dran arbeiten.
Ja. Hey, und Samstag, also danach hatten wir frei und wir haben dann Waymo genommen, also dieses autonome Taxi, haben E-Bikes ausgeliehen und sind dann mit denen einfach einmal komplett von den Piers ganz im Osten am Wasser entlang zu Golden Gate Bridge Park weiter bis ganz an den westlichen Strand gefahren und dann durch Haight-Ashbury und wieder zurück. Genau. Krass. Und da muss ich sagen, da hat San Francisco wirklich mein Herz erobert. Also das ist eine Stadt in den USA zu finden, die durchgehend so hohe Vibes hat, ist fast unmöglich. Die ganzen Häuser da, sind alle so Altbau-Style. Ja? Mhm. Du hast da kaum Hochhäuser. Mir wurde gesagt, wegen den Earthquakes sind die ganzen Häuser maximal so 4 Stockwerke oder sowas hoch. Aber wirklich, das ist wie wenn du durch Brooklyn fährst. So jede zweite Ecke hat irgendwie eine Nationalität noch. Du hast irgendwie Japantown, mhm, Little China, Little Italy, Russia, Little Russia Hill oder sowas. Weißt du, dann die Hippie-Ecke dabei, Haight-Ashbury, Mission District, vorne die Fischerei, die Wharf District und sowas. Und dann überall hast du Bookstores und Coffeeshops und irgendwie Vintage-Klamottenläden und sowas. Also, wenn ihr sowas fühlt, ich würde fast sagen, nach der Experience, wenn du einen Städtetrip machen willst in den USA, geh nach San Francisco. Also ich würde San Francisco über L.A. setzen, weil L.A. ist zu unübersichtlich und zu groß. In L.A. hast du coole Ecken, aber zwischen diesen coolen Ecken ist eine Stunde Traffic, Autofahrt dazwischen. Ja, weißt du, ich meine, ist alles zu verteilt und die Leute, du kommst auch da schwerer rein, du musst wissen, was du machst in L.A. New York, Manhattan ist vergleichbar, aber ist so, also ähnlich. So ein konzentriertes und mit U-Bahn und sowas, dass du easy rumkommst, plus du hast den Strand und du bist eine Stunde weg von den Redwoods National Parks, also hey, wenn ich eine App develop, dann wundere dich nicht, wenn ich auf einmal weg bin und in San Fran wieder auftauche.
Ja, weil du hast schon recht, Mann. San Fran, und das Krasse ist, nachdem du das mir auch erzählt hast, ist so, ja, das Krasse ist, ich war für 5 Jahre dort, ich hatte auch davor mein Combine Prep gemacht. Also ich habe echt viel Zeit da draußen verbracht. Und du weißt, wie es ist. Wenn du viel Zeit in einem Ort verbringst, irgendwann ist es so, ist fast selbstverständlich, weißt du? Du siehst so die Beauty gar nicht mehr. Aber so, du hast mich so ein bisschen daran erinnert, so, ja, es ist schon nice. Es ist echt schon geil. So. Ich muss aber auch sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit in der City verbracht. Also wie gesagt, ich habe in San Jose habe ich gelebt, was eben über eine Stunde von der City weg ist. Aber so, wenn wir mal einen Tag am Strand gefahren sind oder so Redwoods und sowas, so Landscape-mäßig oder halt so einfach so von der, wie nennt man das auf Deutsch?
Die natürliche Schönheit.
Einfach die Natur dort draußen ist echt schon auf einem anderen Level. Also es ist echt schon, es ist wunderschön dort draußen. Also die Bay, also das ist diese nördliche, also dieses Pacific Northwest, also das ist diese Westküste nördlich von Kalifornien, ist schon echt eine geile Area, man muss man sagen.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nach dem Samstag fast so gefühlt, wie wenn es eine Verschwörung gibt, um San Francisco so schlecht zu reden im Internet.
Ja, es wird schon sehr schlecht geredet, Mann.
Also, es wird schon sehr schlecht geredet. Ja, absolut. Und auch strategisch, wenn ich mir überlege, die hatten die ganzen Medienhotels und sowas, waren alle direkt neben diesem Tenderloin District, ja. Das heißt, die ganze Woche da davor oder als wir immer bei der Radio Row waren, war so der ganze Talk mit den anderen Medienleuten so, schon krass hier mit den Homeless-Leuten und sowas, dies, das. Weil wir halt gar nicht aus dieser Bubble rausgekommen sind, um diese Market Street drumherum, ja. Aber wenn du mal den Rest von der Stadt siehst, dann hast du, glaube ich, schnell eine andere Opinion. Das heißt, irgendwie ist da ein bisschen was Busch. Ich fand auch lustig, Mann, die Bussen with the Boys, Jungs, Will Compton, Taylor One, die waren natürlich auch unterwegs, haben viel Content gemacht. Und die sind ja auch, die werden hier in den USA ein bisschen mehr als so konservativ eingestuft, weil die halt auch hier in Nashville leben und sowas im Süden. Und die haben Burritos probiert in der ganzen Stadt und sind halt ausgeflippt, wie krass das Essen ist. Weil das Essen in der City ist halt auch richtig, richtig heftig. Und dann war so ein bisschen so die der Talk auf Twitter auch darüber so, hey, ja, die ganzen Konservativen finden auf einmal raus, dass San Francisco so die geilste Stadt der Welt ist und sowas. Und diese ganze so politische Quatsch nur Hype war da dazu. Ich so, okay, das ist Facts. Und Hut ab an Taylor Lewan, weil der hat dann direkt so ein Bild gepostet von ihm und Jeffree Star. Sagt es dir was?
Ja, ja.
Yeah,
Jeffree Star lebt so in Wyoming.
Get the fuck out of
here. Ja, Casper Wyoming, Mann, Alter. Hat eine riesen Ranch, Mann.
Crazy. Aber der mit Stars auf der Couch, weißt du, mein, der sagt so nach einer Woche in San Fran. Ist okay.
Das ist mein Homie.
Das ist mein Homie.
Nice. Okay, aber sehr gut.
Ja, also San Francisco hat auf jeden Fall, glaube ich, einige Fans dazu gewonnen nach der Woche.
Ja, so soll es auch sein, Mann. Ich meine, im Endeffekt ist es auch echt eine schöne Stadt. Die Politik, ja. Alter, Gavin Newsom, der Governor, das ist. Yeah. Wer den besten Job macht, befragt mich.
Aber tust du nicht immer dich über deine Regierung beschweren, egal wo du bist? Weil hier in Tennessee, die Leute sagen auch so, ah, das scheiß Gouverneur, Digga, der kackt nur rein, macht nur Quatsch.
Du brauchst, wenn dir zu langweilig ist, dann brauchst du halt irgendwas, über das du dich beschweren kannst. Findest halt irgendwas.
Der Gouverneur immer auf der 1, der Bürgermeister auf der 2, Digga. Ja, die bauen nur Scheiße, ey.
So ist es.
Wollen wir ein bisschen über Spiel
reden? Ja, lass ins Game reingehen. Wie sah dein Sonntag aus?
Bau früh morgens raus, Uber zum nach runter nach Santa Clara, die Stunde gefahren.
Ja.
Und dann gerade, also da war richtig Traffic, natürlich hat alles länger gedauert.
Katastrophe. Das ist ein Ding, ein Negatives über die Bay. Alter, Traffic da draußen ist crazy.
Ja, und auch wie diese Städte aufgebaut sind, das ist nicht so, dass der Traffic sich verteilen kann, mm-mm, sondern dieses San Francisco, und das müssen die Leute, glaube ich, auch echt verstehen. San Francisco ist 7 Meilen mal 7 Meilen groß. Das heißt, es ist tiny. Das ist so eine kleine Zipfelspitze an Land. Da gibt's gar nichts, wo die Leute hin ausweichen können. Und das Ganze ist so ein Raster an Straßen. Nördliche Straßen, südliche Straßen, alles im Viereck. Und der Verkehr kommt da rein und steckt dann so fest. Weißt du, mal, weil die roten Ampeln kanten die Leute ein. Das kann sich nirgendwo hin irgendwie ausbreiten.
Ja.
Das haben wir da ein bisschen mitgekriegt, so gridlocked und du sitzt dann einfach und bewegst dich nicht im Auto. Aber wir haben es irgendwie zum Stadion geschafft. Auf dem 7. Stock hatten wir eine Position, ganz oben auf dem Dach. Da waren die ganzen internationalen Medien. Markus Kuhn mit RTL und der ganzen Crew war nebenan. Kasim war auch da, der hat da oben sich das Spiel angeschaut. Und da habe ich eben alle paar Minuten dann so eine kleine Live-Schalte gemacht für The Zone Deutschland. Meine Opinion zum Spiel ein bisschen gegeben. Und das Spiel von da oben angeschaut, hat richtig geil begonnen, warm, geiles Wetter, Sonne hat richtig geknallt, dass ich fast geschwitzt habe da oben. Und umso länger das Ding ging, kam der Wind auf und es ist cold as fuck geworden da oben.
Weiter, was?
Das ist freezing. Weil da oben, also wir waren direkt unter dem Pepsi-Logo.
Ja,
du kannst dir vorstellen,
ja,
neben dem Jumbotron, ja, direkt mit dem Pepsi-Logo. Und da blockiert ja nichts den Wind, das heißt, der Wind hat die ganze Zeit reingezogen.
Also du warst dann wirklich, aber du während dem kompletten Game warst du busy, du hast hier und da immer mal wieder live geschaltet und dein Ding und Senf ein bisschen dazugegeben.
Okay. Genau, immer Senf dazugeben. Wenn ich jetzt nicht gerade da oben war, dann habe ich irgendwie mit Kasim gelabert und irgendwie das Spiel einfach angeschaut. Und dann 3 Minuten vor Ende bin ich runter. Wir hatten Access für den Lockerroom von der Gewinnermannschaft. Das heißt, dann saßen wir da unten im Lockerroom, während die ganze Celebration auf dem Feld ging. Mit dem standen in so einer Schlange mit den Medien, das ist auch noch das halt, die Experience ist halt eine andere, so, weißt du, wenn du Media bist, dann bist du nicht die Priorität, so, dann musst du halt irgendwo einfach mal warten, bis die Jungs fertig sind und alle im Lockerroom drin sind und sowas. Und dann, sobald du aber den Zigarrenrauch haben wir zuerst gerochen und dann wussten wir, okay, jetzt lassen wir uns gleich rein, sind drin gewesen, haben da paar Sachen gefilmt einfach, es war natürlich cool, das Ganze zu sehen. Ich kannte tatsächlich mehr Jungs bei den Seahawks, als ich erwartet habe. Das heißt, das war cool. Der Coach, den ich eigentlich kannte bei den Seahawks, den haben die aber irgendwie vor 2 Wochen so im Stillen gefeuert.
Ja.
Das hat gar keine Wellen gemacht. Der Kenny Polamalu, der war der Running Back Coach eigentlich. Den haben die aber am 13. Januar, also gut vor einem Monat jetzt schon fast, haben die irgendwie gehen lassen. Und dann, dann war es das. Und dann Uber zurück, einmal noch schlafen und fliege nach Hause, genau.
Was eine Woche, Alter. Aber lass ein bisschen über das Game reden, weil dein Take dazu? Was war denn so die Takes, die du live da auf The Zone gegeben hast? Was war so deine Meinung zu dem Game?
Die ganze Woche davor habe ich gesagt, Seahawks sind klare Favorit auf Papier. Wenn es ein enges Spiel wird, können die Patriots vielleicht ihren Patriot Way machen und das Ganze so eng halten, dass sie am Ende einen Two-Minute-Drive haben, mit dem sie das Spiel gewinnen können. Mhm. Cynthia Freeland, die ja die statistischen Modelle hat und sowas, hat den Seahawks 6 Punkte Vorsprung gegeben. Ich habe es vielleicht knapper erwartet. Als das Spiel losging, die gesamte erste Halbzeit, was sofort klar war, ist, dass die Patriots ein Problem haben mit dem Pressure. Mhm. Die haben keinen Weg gefunden, den Pressure zu stoppen. Du kannst Pressure meiner Meinung nach auf zwei Weisen schlagen. Das erste ist, indem du den Ball rennst.
Ja.
Also ich sag den Ball rennst, also dass du dein Run-Game etablierst, weil dann kannst du so Play-Actions danach drüber werfen, aber du musst halt dafür ein paar Mal den Ball in den Blitz vielleicht reinlaufen. Weil das ist ja meistens dann, wenn du dann so jeden Mann blockst, dass sich eine Crease entwickelt und du kannst es ein bisschen hitten. Das andere ist, indem du mit Side-Adjusts oder Hot-Routen sozusagen, wenn die Overload-Pressure bringen, die bestrafst dafür, dass sie so viel geblitzt haben. Also du musst halt Pässe anbringen sozusagen gegen den Blitz. Mhm. Und das haben die nicht geschafft. Du hast immer wieder gesehen, dass Drake May am Scramblen war und wo Sam Darnold in den ersten paar Possessions auch unter Druck war und halt souverän den Ball einfach ins Aus geworfen hat, hat Drake May den Ball so behalten, ist noch weiter nochmal gescrambled und wurde dann gesackt für irgendwie negativ 7 oder sowas.
Genau.
Und das war tatsächlich meiner Meinung nach die Story von der ersten Halbzeit, dann stand es 9-0 zur Halbzeit. Da habe ich erwartet, dass die Patriots mit ein bisschen Smoke rauskommen, aber in dem dritten Quarter ging das dann immer noch stutter. Da haben die Seahawks wirklich dann den Touchdown gemacht, Mac Hollins antwortet und danach haben halt die zwei Picks haben den Kuchen gebacken. Weißt du,
ich hatte die zwei Fehler. Die waren ja im vierten Quarter sind die Patriots ein bisschen aufgewacht, haben ja dann, Mac Hollins hat seinen Touchdown gescored und dann haben die direkt wieder einen soliden Drive gestartet und dann eben diese Interception. Und dann war für mich, das war für mich so der entscheidende, das Play, wo sagt, das Ding ist vielleicht durch. Weil dann war auch ein bisschen, ich hatte ein paar Minuten davor gesagt, so, hey, das Momentum hat hier ein bisschen geschiftet gerade.
Ja.
Und ich sag, wenn die Patriots weiter so driven können, hier nochmal scoren können, dann sind wir wieder in das One-Possession-Game, Alter. Könnte es nochmal eng werden, aber dann, boom, und dann war die Luft raus, Alter.
Ja.
Das war crazy. Ja. Aber zu deinem Punkt mit dem Pressure, Mann, es war ja nichts Besonderes wirklich, was die Seahawks gemacht haben. Die haben immer wieder denselben Cornerblitz geschickt. Ja. Witherspoon, muss man dazu sagen, krasser Spieler, also der auch sehr, sehr gut im Blitzen ist. Aber es war nichts Besonderes. Die haben immer wieder dasselbe gemacht. Und die haben einfach keine Antwort drauf gefunden. Und
ich fand es auch frech. 1. und 10, du hast es immer wieder gesehen, 1. und 10, die sind einfach ein too high. Mhm. Die spielen einfach too high. So.
Ja.
Und ist normalerweise ein Indikator, also Ich kenne ja den Playcaller bei den Patriots ein bisschen so, da der will da den Ball laufen, aber die haben halt das Run-Game nicht wirklich losgekriegt, ja. Mhm. Und klar, in der ersten Halbzeit wurde auch viel guter so Possessional Ball gespielt, also man war okay, den Ball zu punten und sowas. Das war, glaube ich, beide Mannschaften sehr gut gemacht, dass sie nichts irgendwie erzwungen haben oder so.
Ja, ja.
Aber wenn du in dem Moment, wo die Seahawks diesen Touchdown scoren, dann war das zu viel Druck. Dann musst du das Playbook aufmachen. Du musst jetzt Plays machen und sowas und dich auf deinen Quarterback verlassen, der das ganze Spiel schon gestruggelt hat, der das ganze Spiel gesackt wurde und sowas. Und dann die beiden Picks haben es halt wirklich einfach dann...
War schlechtes Timing, ganz ehrlich, dass dein Quarterback, also Drake May, wirklich kein gutes Spiel hatte und gleichzeitig dein Left Tackle, Alter, oh my goodness, hat halt auch echt nicht gut ausgesehen. Und die Combo alleine ist halt einfach nicht so ein Winning Recipe, dass du da eine Chance hast, wirklich. Aber hey, die Jungs, das ist ein junges Team. Ich glaube, die werden das nehmen und als Fuel benutzen für die Zukunft. Und ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir Drake May im Super Bowl gesehen haben. Aber hey,
so ist es. Auf der anderen Seite, du musst sagen, Credit an die Seahawks.
Ja.
Das glaube ich, ich habe gesehen, den gesamten Playoff-Run über keine Turnovers oder sowas, stimmt das? Oder war das nur
Offensive Turnovers kann ich dazu nicht sagen, weiß ich nicht, aber kann gut
also
sein.
Also ich habe so ein Stat gesehen, dass sie auf jeden Fall die niedrigsten Turnover und Penalties haben von den ganzen Playoff-Mannschaften dieses Jahr.
Ja.
Das heißt, extrem diszipliniert gespielt, souverän das Ganze gemacht. Und da muss ich sagen, als ich in deren Lockerroom war und so gesehen habe, wie diese Jungs alle auf demselben Nenner sind, habe ich gesagt, oh, die bauen hier gerade was, wo der Rest der Liga ein bisschen aufpassen sollte. Also ja, Obacht. Ja. Also diese Seahawks sind, glaube ich, nicht eine Mannschaft, die jetzt einfach weggehen wird. Diese Kultur, die haben im Lockerroom. Der Schlag Jungs, also nicht um jetzt Leute irgendwie zu racially profilen mag, aber ich habe viele Ketten gesehen, ich habe viel Eis gesehen, viele Goals, aber alle auf einem Nenner. Alle singen dieselben Jungs. Sogar die White Boys mit auch Chains. Weißt du, ich meine, so richtig, der Wide Receiver Room, die hatten alle MOB Chains, die, glaube ich, JSN geholt haben. Mission over Bullshit, weißt du, ich meine? Und alle am Lil Baby rappen und sowas. Habe ich gesagt, okay, die haben hier auf jeden Fall was. Ja.
Ich habe gesehen, ich weiß nicht, einer von den beiden Twins, Griffin Twins, hat diese Chains für das ganze Team gekauft. Also jeder im Team hatte die. Yeah. Aber sehr, sehr geil. Was ich ganz kurz noch ansprechen wollte, was interessant war, Mike McDonald, ich weiß nicht, ob du das wusstest, er hat selber nie College Football gespielt. Er hat sich in seinem Senior Year in der High School verletzt, war dann, ich glaube, irgendwie im Highschool-Football unterwegs eine Weile und ist dann als Intern in die NFL vor 12 Jahren und hat sich Step-by-Step hochgearbeitet. Was absolut crazy ist, weil wir haben öfter schon drüber geredet, so jemand, der selber nie in den Schuhen war, nie auf dem Level gespielt hat, nicht mal College-Football gespielt hat. Ja. So einen Erfolg zu haben, also wo glaubst du, kommt das her, dass er, obwohl er selber diese Football-Erfahrung nicht hat, trotzdem so ein krasser Coach ist?
Ich glaube, es sind eben die zwei Wege, die dir zur Verfügung stehen. Ja, du kannst es als Spieler mit Spielerfahrung, Spielercoach-mäßig machen. Das ist, glaube ich, Rabel repräsentiert die Nummer. Mhm. Wenn du nicht selber gespielt hast, dann musst du diese extreme Expertise mitbringen. Mhm. Also dieses Spielverständnis auf einem neuen Level, dass Spieler dich respektieren. Das war mein immer auch so ein bisschen Respektfaktor zu Josh McDaniels, weil ich eben jedes Mal, wenn du den über Football reden gehört hast, hat er Sachen gesagt, wo du denkst, oh ja, shit, okay, damn. Auf einmal siehst du das Spielwissen auf eine andere Art und Weise. Ja, ich glaube, McDaniels ist so jemand, ich glaube, um ein Leader zu sein, musst du nicht unbedingt Football gespielt haben. Also es ist vielleicht was dir einfach ein bisschen added Vorschuss-Confidence gibt, weil du schon mal da gewesen bist, aber ich glaube, es ist durchaus auch möglich, dir den Respekt und sowas von einem Lockerroom zu erarbeiten, wenn du nicht gespielt hast. Besonders, wenn du halt eine klare Vision hast. Also bei denen, es kam mir so vor, wenn die sind da zu den Seahawks gekommen, die hatten von Anfang an eine klare Vision, was sie wollen, was für eine Mannschaft sie sein wollen, und die haben sich die richtigen Jungs dazu in den Lockerroom geholt.
Ja. Nee, auf jeden Fall bin ich bei dem Mann. Und ich meine, er hat Defensive meine Coach und es hat sich mal wieder bewiesen, Defense wins Championships. Und was für eine Defense er zusammengestellt hat da, Mann. Der hat die richtigen Pieces reingeholt und Alter, haben die dominiert. Was ein Playoff-Run. Ja. Also die Defense schon, wenn die zusammenhalten können, dann ey, die werden auf jeden Fall wieder gefährlich werden nächstes Jahr.
Ja, Marc, für mich hat es ein bisschen geklickt, als ich gesehen habe, er war der DC, der diese 2023er Ravens Defense angeführt hat. Das ist korrekt. Und die waren tough und die waren nicht dieses Problem, dass sie die ganze Zeit geblitzt haben, dass du immer, wenn du den Blitz nicht stoppen konntest, hattest du ein Problem.
Ja.
Und also ist auf jeden Fall eine interessante und, glaube ich, Entertaining-Variante, um Football zu spielen. Ist cool, dass so defensiver Football wieder erstarkt. Jetzt ist die Frage für die nächste Season, was wird der Counter dafür? Ich denke mal, zuerst werden viele Verteidigungen werden jetzt versuchen, das wieder zu tun. Also ich glaube, für eine Weile haben viele Verteidigungen probiert, die 49ers zu sein. Der Tree, Saleh, D'Amico sind überall in der Liga vertreten. Ich glaube, dieser Mike McDonald Way of Thinking mit viel Pressure, viel Blitz too high safety in early downs. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder so ein Trend lostreten.
Ja, mal kann sehen, ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, Mann. Ja. Okay, lass Halbzeitshow reden. Ich würde sehr, sehr gerne deine Perspektive hören, weil ich war tatsächlich hier bei einem Nachbar auf einer Super Bowl Party und die Halbzeitshow ist angekommen und die Latinas, die ganzen Hispanics, die auch auf der Party, es war eine absolute Party. Also es war echt Turn-up. Yeah. Es war echt, die Stimmung war crazy. aber du weißt, auf dem Fernsehen kommt es immer ein bisschen anders rüber. Erzähl live im Stadion, wie war das?
Ja, also ich glaube, auf dem Fernseher hast du mittlerweile bei den Super Bowl Halftime-Shows die bessere Erfahrung, weil du einen besseren Audio-Feed bekommst Und die Show wird ja mittlerweile so produziert, dass es im Fernseher am besten aussieht. Yeah, weil ich meine, das ist auf jeden Fall der klare Fokus. Ich habe es gefeiert, weil ich großer Bad Bunny Fan bin. Von unserer Perspektive, und wir waren im siebten Stock, wir waren am höchsten Punkt im Stadion. Also da war jetzt nicht so viel, du hast nicht so viel von der Energy gespürt. Aber es war trotzdem cool. Es war cool. Es war cool zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das ganze Grünzeug, was da rumstand, das waren Menschen in Anzügen. Weil du hast bei so einem Super Bowl-Feld, weil das ist echter Rasen da in San Francisco, da dürfen nur eine bestimmte Tonnage, also ein bestimmtes Gewicht an Zeug aufgebaut werden. Die hatten nur irgendwie so 20 Stage-Pieces, die sie platzieren durften. Um das Ganze, alles andere musste dann irgendwie organisch kreiert werden. Und das heißt, diese Leute, die diese Show produziert haben, mussten das Problem irgendwie lösen, dass sie jetzt ein Sugarcane-Feld aufbauen müssen, aber sie haben nur 20 Pieces. Und dazu wollte er diese Bühne haben und diese Casita, die da gebaut wurde und so weiter. All in all, ich fand's extrem cool. Ich fand auch das ganze Konzept cool, dass er so die History von Puerto Rico ein bisschen zeigen konnte. Ich fand es ein cooler Moment, weil er so alle möglichen anderen Stars mit reingezogen hat. Cardi B war da unten irgendwie und auch so Lady Gaga als Guest und Ricky, wie heißt er, Ricky Martin. Als Guest da dabei. Ich fand es war die Halbzeitshow.
Wahrscheinlich eine der besten Jahre so, weißt du? Auch von dem Setup her. Das Setup war crazy. Ja. Also einfach so, was da reingegangen ist, so an Ingenuity und einfach so.
Wie die Probleme gelöst haben. Crazy. Und dann transitioned haben zwischen den verschiedenen Positionen. Dazu war gleichzeitig auch eine echte Hochzeit
wegen der Performance. Ja, genau.
Also lauter so kleine Wrinkles, die das, glaube ich, echt cool machen.
Hast du Jumbotron geguckt oder hast du runtergeguckt?
Ich habe zum Großteil runtergeguckt, weil tatsächlich im Stadion es ein bisschen ein Problem war mit dem Jumbotron-Feed. Das heißt, der Jumbotron, du hast ja zwei Jumbotrons da gehabt und die sind immer mal wieder ausgegangen. Die sind immer mal wieder, haben die nicht den Feed eingeblendet, sondern einfach nur so einen blauen Wolkenhimmel. Das heißt, um wirklich zu sehen, was abgeht, habe ich einfach die ganze Zeit runtergeschaut.
Hast du seitdem nochmal das Video angeguckt?
Nee, Mann, das will ich.
Schau es dir nochmal an.
Es ist crazy, es ist nice.
Ja. Also mit den Kamera und wie er auch in die Kamera reinsingt und einfach wie die das alles zusammengestellt ist, echt, ist schon nice gewesen.
Und du musst dazu sagen, schau mal, es war hier in den USA ein bisschen eine Kontroverse um dieses Ding, weil komplett spanisch gesprochene Halbzeitshow, daran haben sich Leute gestört und haben irgendwie eine alternative Halbzeitshow aufgebaut und lauter Sachen. Ja. Was Leute nicht wissen, und ich war in Puerto Rico für 3 Wochen, vor 3 Jahren oder sowas, nachdem ich Bad Bunny live gesehen habe, hat es mich so berührt, dass ich in der Offseason für 3 Wochen darüber gegangen bin. Mit Britney zusammen. Also wir waren echt komplette Fans und so. Puerto Rico ist ein Territory, das heißt, es ist Teil von Amerika.
Es ist Teil von den United States.
Ja, es ist Amerika, aber es ist kein Bundesstaat. Das heißt, Puerto Rico kriegt keinen Senator, die dürfen nicht wählen, wenn du in Puerto Rico bist, musst du sagen, zum Festland kommen, um zu wählen. Was für einen Haufen politische Probleme und so weiter da drüben natürlich sorgt. Und Bad Bunny ist so der erste Super-Mega-Star, der von dieser Insel kommt und die Möglichkeit hat, diese Missstände oder sowas zu thematisieren, dass es Leute interessiert. Gleichzeitig musst du natürlich eine Balance schlagen, weil, Bro, das ist der Super Bowl, das ist auch die für dich als Künstler die größtmögliche Stage, wo du halt auch einfach deine geile Show abliefern willst. Und ich glaube, dem seine Musik hat so eine gute Balance aus so, Bro, auch wenn du der konservativste Typ der Welt bist, wenn du auf diese Show hatest, dann verstehe ich nicht mehr, wo deine Prioritäten sind. Yeah, so, zumindest musst du acknowledgen, dass da ein paar sehr gut aussehende lateinamerikanische Damen am Tanzen sind. Und darauf können wir, glaube ich, alle agreeen, ob du jetzt Demokrat oder Republican bist.
So. Aber das Hauptargument war immer, oh, ich verstehe kein Wort. Wir sind in den United States, wir müssen Englisch reden. Alter, wenn du brauchst, für Vibes brauchst du keinen Translator.
Ich hab
weil
keine
du
Ahnung,
fühlst das, Alter. Du fühlst den Vibe. Also wenn du es nicht fühlst, dann stimmt was mit dir nicht. Weil ich sag's dir, Bad Bunny davor war für mich nicht wirklich ein Thema. Leute, ich bin am Salsa dancen gewesen. Also es war schon nice. Was ich auch geil fand, seine Message über über the Community und alle zusammen. Und yeah. das ist America, bless America. Weil America yeah. ist nicht nur die United States of America. Es ist Kanada, es ist die United States, es ist Mexiko, Uruguay, die ganzen anderen Länder, die er aufgezählt hat, hat sie alle zum Schluss aufgezählt. Auf was ich, hey, geil, weil ab und zu vergisst du das. Du redest von Amerika und denkst, hey, die United States. Nee, Amerika ist das komplette Ding.
Das fand ich geil. Und tatsächlich, wenn du auch wirklich drüber nachdenkst, auf eine so Realpolitik-Level, wenn Amerika an sich zusammenhalten würde und sich mehr koordinieren würde, wir müssen nirgendwo anders hingehen.
Alter,
so, es gibt in Amerika alles. Es gibt hier alles. Es gibt Öl, es gibt Gold, es gibt Metall, was, keine Ahnung, was du an Ressourcen brauchst. Es gibt Leute, die arbeiten können, es gibt Essen. So, Amerika hat so viel Vielfalt, Bro. Wenn wir irgendwie hier mal auf einen Nenner kommen würden, Digga, dann, hey, er hat auch so eingeblendet im Stadion, Love is the only thing stronger than hate oder sowas.
Genau.
Was ich auch stark fand und sowas und, ja, man hat auf jeden Fall geklärt. Das war ein
cooler Moment, Mann. War nice.
Ja.
Alrighty.
Hey. Bro.
Was eine Season, Mann. Alter, für dich Season 7, Mann.
Sheesh. 7.
War ein guter Abschluss für eine sehr erfolgreiche Saison, Mann. War nice.
Ja, Mann, aber war cool, Mann. Vor dem Jahr saßen wir hier, Digga, und ich habe noch nicht gewusst, wie, ob es weitergeht und sowas. Und auf jeden Fall, für mich bewahrt sich wieder. Weg dich so, geh so durchs Leben, wie wenn die Sachen auch eintreffen, die du dir wünschst. Ich versuche heute schon der zu sein, der ich später sein will. Wenn ihr hier das Jahr über dabei wart, wenn ihr heute uns zum ersten Mal hört, ich sage einfach Dankeschön. Es macht immer noch sehr viel Spaß. Wir gehen ein bisschen in eine Pause und ihr werdet aber auf Social Media mitkriegen, sobald Game Changers zurückkommt.
Genau.
Von meiner Seite danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet einen guten Super Bowl. Gute Woche. Bis dahin.
Bis bald. Macht's gut.
Ciao.